Herzlich willkommen zur Bayern 2 Kultur am Donnerstag, an Halloween. Tja, als ob wir noch einen extra Tag, ein extra Datum bräuchten, um uns zu gruseln. Für Millionen von uns ist das selbstverordnete Gruseln doch inzwischen längst zur Alltagstätigkeit geworden. Jedenfalls bekommt man diesen Eindruck, wenn man sich auf Audio- und Streaming-Plattformen die Abrufzahlen von Podcasts und Serien anschaut. Immer ganz vorne mit dabei True Crime Stories, Geschichten rund um wahre Verbrechen. Erfolgreiche True Crime Podcasts sind die neuen Rockstars. True Crime Live-Lesungen füllen mühelos Konzerthallen mit tausenden Besuchern. Etablierte True Crime Podcast-Marken verkaufen Fanartikel in Form von Messern und anderen Mordwerkzeugen. Woher kommt diese Mordslust auf True Crime? Wird da nicht einfach nur ganz billig der Voyeurismus und die Sensationslust des Publikums bedient? Alles Quatsch. Was wir da machen, ist ein Bildungsangebot, sagt die Macherin eines der erfolgreichsten deutschen True-Crime-Podcasts, mit der wir in der kommenden Stunde sprechen wollen. Wir werden aber auch das Gegenteil hören. Von True-Crime-Formaten kann ich nur abraten, sagt eine, die True-Crime täglich auf der Arbeit erlebt, weil sie Kriminalpsychologin ist.
Perspektivwechsel. Kultur von allen Seiten. Auf Bayern 2.
Bevor wir tiefer in die True-Crime-Gegenwart einsteigen, kleiner historischer Einschub. Vor genau 50 Jahren ertönte zum ersten Mal diese Melodie im deutschen Fernsehen. Derrick mit Horst Tappert in der Hauptrolle. Die Krimiserie, die Kult wurde durch den Satz »Harry, hol schon mal den Wagen vor«, den Derrick übrigens so nie gesagt hat in der Serie. Egal, so oder so, Derrick wurde zum weltweiten Export Krimi-Fernsehschlager. Spannung, Lust am Grusel, in die Detektivrolle schlüpfen dürfen, dem Guten beim Sieg über das Böse zuschauen können, also der übliche Argumente-Kanon für die anhaltende Popularität von Kriminalgeschichten in TV und Film, den müssen wir an dieser Stelle nicht mehr extra durchturnen, beziehungsweise der ist freilich auch gut auf True-Crime-Formate anwendbar. Ziemlich True-Crime erfahren ist mein Kollege, mein BR-Kollege und Netzexperte Christian Schiffer, den wir auch zu diesem Bayern 2 Perspektivwechsel eingeladen haben. Christian, warum ist ausgerechnet das Format True-Crime zu so einem Dauerbrenner und Podcast-Klickmonster geworden?
Also warum das auch als Podcast so gut funktioniert, ist natürlich, das Podcast ist ein sehr intimes Medium. Du hast ja die Stimmen der Host oder des Hostes, hast du ja direkt im Ohr oder von irgendwelchen O-Tongebern. Und deswegen, glaube ich, funktioniert das da so gut, weil man das Gefühl hat, dann noch näher dran zu sein. Also anders, als wenn man jetzt ein True-Crime-Doku schaut, wo man ja quasi nur durch ein Fenster schaut, also den Bildschirm. Und da kann ich mir schon vorstellen, ja, dass das vielleicht irgendwie dann auch dazu führt, dass man vielleicht ein bisschen zu viel Nähe zu diesen Verbrechen und zu diesen Geschichten entwickelt.
Mordlust. Willkommen bei Mordlust, einem Podcast der Partner in Crime. Hier geht's um True Crime, also auch um die Schicksale von echten Menschen.
Mein Name ist Lynn Schütze und ihr seid bei dem Podcast gelandet, wo wir über die schlimmsten Verbrechen überhaupt reden. Was tun wir, Leo? Was tun wir?
Ich weiß nicht, Lynn. Ich habe auch heute einen Fall. Also du siehst mein Gesicht. Ich bin schon so, ich bin rot, bevor ich anfange zu erzählen. Es macht mich fertig. Ich bin fix und fertig mit dem Leben. Ich muss diese Geschichte dir heute erzählen.
Hey, das ist eine Triggerwarnung. Diese Folge enthält Nacherzählung von Gewalt.
Also bitte passt auf euch auf, wenn ihr weiterhört. Und jetzt viel Spaß bei Weird Crimes.
Kleiner akustischer Eindruck war das von den derzeit erfolgreichsten True-Crime-Podcast-Formaten, die übrigens mehrheitlich von Frauen moderiert und auch mehrheitlich von Frauen gehört werden. Eine Studie der Uni Graz zu True-Crime hat da Frauenhöreranteile von bis zu 80% ermittelt. Und passend zu dieser Statistik spreche ich gleich mit der Frau, deren Podcast getrost als die Mutter aller True-Crime-Podcasts im deutschsprachigen Raum gelten kann. Sabine Rückert vom Podcast Zeitverbrechen. Es gibt inzwischen Millionen von Menschen in Deutschland, die unterteilen ihr Leben in Wochen mit Dienstagen und in Wochen mit Dienstagen. In diesen Wochen mit Dienstagen, da erscheint eine neue Ausgabe eines Podcasts, der vor rund 6 Jahren startete und damals ungefähr so klang.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Zeitverbrechen.
Und heute sitzt sie nicht Andrea Sendker gegenüber, sondern mir, zumindest virtuell. Herzlich willkommen in der Bayern 2 Kultur, liebe Sabine Rückert.
Ja, hallo. Sehr willkommen. Schießen Sie los.
Wir haben heute einen besonders knackigen Fall zu lösen, liebe Frau Rückert. Wir suchen Antworten auf die Frage, warum sind True Crime Podcasts so beliebt? Woher kommt dieses scheinbar unstillbare Verlangen oder diese Lust und grenzenlose Faszination für wahre Verbrechen? Können Sie uns ungefähr mal für Leute, die diesen Podcast nicht kennen, erzählen, welche Fälle oder was dieses Potpourri, das Verbrechen hinter Zeitverbrechen steht?
Ich habe ja angefangen als Gerichtsberichterstatterin. Ich habe über nicht entdeckte Tötungsdelikte berichtet in der Zeit. Also über Tötungsdelikte, die durch Fehler im System unentdeckt bleiben. Also Leute werden umgebracht und keiner merkt's. Und die gibt es gar nicht selten. Das weiß jeder Polizist, jeder Kriminalbeamte jedenfalls. Und doch bin ich eingestiegen. Habe ich mir gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass hier reihenweise Leute umgebracht werden und keiner merkt's. Und so ging das los. Und ich finde, das ist politisch interessant. Ich möchte nicht umgebracht werden und keiner merkt's. Und Sie auch nicht. Und wenn wir aber ein gewisses Alter haben oder an den Rand der Gesellschaft geraten, dann passiert das ganz leicht.
Interessanterweise war das die erste Folge, die ich von Zeitverbrechen gehört habe. Mhm. Und seitdem, glaube ich, fast keine Folge ausgelassen habe. Und dann sind wir natürlich auch bei den Motiven, sowas zu hören. Also die Motive fürs Krimi schauen, wenn wir mal kurz auf Fernsehen gucken, diese ganzen Serien von Tatort bis Bulle von Tölz und so weiter, wurden ja schon in der Vergangenheit rauf und runter geturnt. Alltagsflucht, die verschiedenen Gefühle zwischen Anspannung und Entspannung durchleben zu können, dem Guten beim Siegen über das Böse zuschauen können, selber Detektiv spielen können. Welche Motive machen Sie denn darüber hinaus für das Genre True Crime verantwortlich oder was macht das Genre so besonders darüber
hinaus? Ja, True Crime ist ja nicht Bulle von Tölz. Bulle von Tölz ist ja, oder Tatort, ist ja der Gottesdienst in einer entkirchlichten Gesellschaft. Also früher ging man in die Kirche, um das Gute über das Böse siegen zu sehen und heute schaut man sich den Tatort an. Aber wehe, wehe. Es siegt nicht das Gute zuletzt. Sie wissen ja, wie Zuschauer reagieren, wenn ein Fall offen bleibt oder wenn ein Täter davonkommt, was das für eine Erschütterung auslöst beim Publikum. Also das hat mit True Crime nichts zu tun. Wir berichten ja nicht nur über das Verbrechen, sondern wir berichten ja auch über die Aufklärung. Und manchmal ist das wahre Verbrechen gar nicht auf Seiten des Täters, sondern auf Seiten der Gerichtsbarkeit. Und dann dreht sich auf einmal alles um. Und solche Sachen kommen bei uns im Podcast vor. Also die Geschichten, erst habe ich das ja alles alleine gemacht. Inzwischen habe ich ein ganzes Team, das in die Prozesse läuft. Und wir kriegen auch viele Briefe, wo es heißt, bei mir ist was schiefgelaufen und so weiter. Da gehen wir dann auch nicht allen, aber hin und wieder angezeigten Fällen nach. Und wir nehmen das, was uns selber interessiert, wo wir denken, das ist für die Öffentlichkeit relevant. Und da sieht man, wie Justiz oder manchmal auch das Jugendamt oder wer auch immer arbeiten. Und manchmal arbeiten die eben furchtbar. Und wenn man dann so Todesfälle sieht, wie der kleine Kevin im Kühlschrank, der von seinem Vater ermordet und dann noch ein halbes Jahr in den Kühlschrank gestopft worden ist. Und niemand hat's gemerkt, dass da eine Leiche im Eisschrank sitzt. Alle möglichen Institutionen waren mit dieser Familie befasst, aber niemand hat sich wirklich für das Kind interessiert. Das sind dann letztlich politische Folgen und das hat mit Grusel und sonst was nichts zu tun, sondern das sind einfach Schrecken des Alltags.
Ich habe eine interessante Studie noch im Vorfeld unseres Gesprächs gelesen, Frau Rückert. Ist Ihnen vielleicht auch schon untergekommen? An der Uni Graz beschäftigt man sich sehr mit dem Phänomen True Crime und interessante Zahlen, ein überdurchschnittlich hoher Anteil der Hörerschaft von True Crime Podcasts sind Frauen, teilweise bis zu 90%. Und die Gründe finde ich sehr spannend. Da heißt es unter anderem, Frauen sind generell empathischer als Männer, können sich also mehr in Situationen, in Menschen hineinversetzen. Und interessanter Begriff, defensive Vigilanz, sich durch die Beschäftigung mit Verbrechen vorbereiten auf ähnliche Situationen im eigenen Leben, so eine verteidigende Wachsamkeit. Können Sie das auch so bestätigen, wenn Sie so mal ein bisschen so gucken, wer Sie so hört?
Also wir wissen, wer uns hört und wer uns liest. Also das sind gebildete Frauen zwischen 20 und 30. Also der Peak ist bei 30. Es gibt auch welche, die drüber sind. Es gibt auch sogar welche, die unter 20 sind. Bei uns sind es nicht 90, sondern 2/3, zwischen 60% und 70%. Und das mit der Vigilanz halte ich für eine Fußnote. Ich halte das für Unfug. Wir leben in einem total sicheren Land und Man kann sich durch das Hören von Podcasts auf nichts vorbereiten. Man kann vielleicht daraus lernen, dass man nicht irgendwelche wildfremden Leute zu sich nach Hause einlädt und sie 3 Wochen später heiratet. Denn da kommt in der Regel nichts Gutes dabei raus. Aber sonst kann man ja nicht viel lernen. Man kann höchstens was lernen, wenn man Jura studiert. Also uns hören sehr viele Juristen und vor allem junge Juristen an. Meine Nachfolgerin Anne Kunze hat ja jetzt im Sommer ein ABC der Justiz gemacht und hat dann von Angeklagter bis Zeuge das ganze ABC durchgegangen. Letztlich für Jurastudenten, die Strafverteidiger oder Richter werden wollen. Also ich glaube, dass das bei uns mehr oder weniger ein Bildungsprogramm ist. Und wir legen auch Wert darauf, dass wir keine Erzähler von Gruselgeschichten sind, sondern von durchaus sehr, sehr spannenden Geschichten, die sich aber unter uns in den Institutionen und in der Psychologie von Menschen abspielen. Und das, glaube ich, interessiert die Frauen mehr als die Männer. Also die Frauen interessieren sich mehr für Geheimnisse als Männer. Jedenfalls, wenn sie nicht technisch sind, sondern zwischenmenschlich. Und sie interessieren sich mehr für Rätsel und sie interessieren sich auch für Menschen und auch mehr fürs Drama. Also das Drama spielt ja auch bei uns eine große Rolle, aber das Drama hat wahnsinnig viele Gesichter und die werden bei uns auch bedient.
Die Marke Zeitverbrechen wächst und wächst. Ihr tägliches Zeitverbrechen-ABC während des Sommers, Sie haben es gerade schon angedeutet, hat Sie ja an die Spitze der Podcast-Charts katapultiert. Ihr Zeitverbrechen-Magazin, glaube ich, läuft auch ganz gut. Sie gehen auf Lesereisen und da komme ich persönlich immer für mich so ein bisschen ins Grübeln. Diese Live-Veranstaltungen, die Sie da hin und wieder abhalten und Ihr Team, gibt es dann auch als Podcast-Folgen zu hören. Man hört gespannte Zeitverbrechen-Fans im Hintergrund dann. Und da ertappe ich mich immer wieder, Frau Rückert. Da stelle ich mir dann die Frage, True Crime als besondere Form des Entertainments. Also man gönnt sich so einen unterhaltsamen Abend, der nur deshalb passieren kann, weil irgendwann mal ein Verbrechen passiert ist. Und da habe ich so, ich weiß auch nicht, so einen Voyeurismus-Bias-Reflex oder da tue ich mich immer so ein bisschen schwer und da denke ich mir so, ach, ich glaube, ich sollte ein bisschen weniger True Crime hören.
Also ich glaube, letztlich machen wir einfach nur einen öffentlichen Podcast-Aufnahme. Also wir machen das, was wir normalerweise in meinem Büro machen, machen wir eben dann mit Zuhörern und Zuschauern. Aber wir machen gar, wir singen nicht, wir tanzen nicht, wir bringen keine Opfer auf die Bühne. Wir machen all diese Dinge nicht, sondern wir sitzen da und jeder hat ein Mikrofon und ich habe meine Akten dabei, genau so, wie es im Podcast ist.
Sie betonen ja auch, was Sie nicht machen. Frage an Sie, hören Sie eigentlich auch mal die Konkurrenz? Es gibt ja andere sehr erfolgreiche True-Crime-Podcasts, die auch auf Lesungen gehen, mutmaßlich noch ein bisschen entertainmentmäßiger drauf sind. Hören Sie die Konkurrenz?
Nein. Ich weiß, dass es Konkurrenz gibt. Es gibt ja unendlich viele Konkurrenz. Als wir angefangen haben, waren wir allein. Inzwischen gibt es 100 True-Crime-Podcasts oder noch mehr. Ich höre das nicht, weil es mich ehrlich gesagt nicht interessiert. Und wenn es degutant ist und wenn da irgendwelche Opfer oder Täter auf die Bühne geholt werden, dann ist das das Allerletzte.
Ich habe einmal einen True-Crime-Podcast gehört, der begann mit den Worten, ey Leute, heute geht es um Verbrechen, das ist so krass und brutal, fällt mir schwer darüber zu sprechen, da braucht ihr gute Nerven, überlegt euch, ob ihr das wirklich hören wollt. Und da muss ich mich persönlich sehr, sehr ärgern. Da muss ich doch auch so ja eine True-Crime-Mutterschiff-Person wie Sabine Rückert, die ja das Genre True-Crime ja auch ein bisschen populär gemacht hat als Podcast-Format, doch auch ärgern, wie diese Idee missbraucht wird.
Mich ärgert das auch, aber das, ich meine, die Bild-Zeitung macht ja auch so ähnliche Sachen mit Kriminalberichterstattung. Daran haben wir uns gewöhnt. Und dass das Genre der Kriminalberichterstattung ausgenützt wird für niedere Motive, das ist eben so. Ich weiß, wie intensiv wir eine Kriminalgeschichte recherchieren. Also wir gehen nicht in den Keller und holen uns da 3 Zeitungsartikel raus und erzählen dann eine Superstory, sondern alles, was wir berichten, stimmt. Und das ist alles auch mal veröffentlicht worden in der Zeit und damit auch dem Presserecht ausgesetzt gewesen. Also es gibt ja viele Artikel, die wir veröffentlichen, über die sich viele Leute ärgern und aufregen, weil sie sagen, Frechheit, die Zeitung, was die sich wieder erlaubt, hier einen Richter anzugreifen und so weiter, als ob ein Richter eben eine Person wäre, die unantastbar sei. Und wir zitieren auch aus allen möglichen Schriften, die vielleicht nicht jedem zugänglich sind. Und da gibt es natürlich Leute, die immer wieder versuchen, uns presserechtlich anzugreifen. Und das gelingt ihnen nicht, weil es eben stimmt und weil wir vor Gericht das beweisen können. Und das alles, wir tragen es so vor, dass wir die Opfer maximal schützen. Übrigens auch die Täter, die natürlich inzwischen sitzen und ein Recht auf Resozialisierung haben. Auch die versuchen wir maximal zu schützen. Und ansonsten geht es nur um die Geschichte und um die Frage, was von was kommt und wie Menschen beschaffen sind und wie der Staat mit Menschen, die aus krummem Holz geschnitzt sind, umgeht. Das ist unser Interesse und das kommt in 1000 Gesichtern daher, manchmal eben auch sehr komischen Gesichtern, weil natürlich ein Hochstapler, der die geizigsten und reichsten Leute von Hamburg bis auf die Unterhosen auszieht, der hat natürlich eine Methode entwickelt, wo man sich fragt, wie kann es sein, dass Menschen, die den ganzen Tag aufs Geld starren, dann auf einmal ihm Millionen hinterherwerfen? Wie kann das sein? Und es geht. Mhm. Es geht. Er hat es ja bewiesen.
Wie oft hören wir Sie denn noch als Host beim Zeitverbrechen-Podcast? Es gibt ja ein vergrößertes Moderationsteam bei Ihnen.
Ja, wir sind jetzt zwei Moderationsteams. Also einmal Anne und Daniel. Und Anne ist ja meine Nachfolgerin als Chefin des Podcasts. Und einmal Andreas und ich. Wir wechseln uns ab. Und ich bleibe jetzt so lange da, bis Anne Kunze sagt, ich brauche dich nicht mehr, ich kann das jetzt alleine.
Bis auf Weiteres bleiben Sie die Stimme oder eine der Stimmen des Erfolgspodcasts Zeitverbrechen. Und ich sage ganz herzlich vielen, vielen Dank fürs Gespräch, Sabine Rückert.
Ja, ich bedanke mich.
Sie sind Klickgaranten in der Podcast-Welt. True Crime Stories. Hinter dem anhaltenden Hype steckt natürlich auch ein Verlangen, eine Lust bei der Hörerschaft, die durch Geschichten über wahre Verbrechen gestillt wird. Im Bayern 2 Perspektivwechsel wollen wir so ein bisschen die Grenzen ausloten dieses True Crime Phänomens zwischen Journalismus und Voyeurismus und was dazwischen noch passt. Ich kann jetzt mit einer Frau sprechen, die muss sich True Crime nicht erst aus den Podcast-Centern dieser Welt runterladen. Nein, sie hat True Crime gewissermaßen täglich auf der Arbeit. Herzlich willkommen in der Bayern 2 Kultur, Dr. Elena Jundina.
Hallo, danke.
Sie sind Professorin für Kriminalpsychologie an der Makromedia-Hochschule hier in München. Davor haben Sie 20 Jahre lang an der forensischen Psychiatrie der LMU gearbeitet. Wie ist denn Ihr privater Krimi- bzw. True Crime-Konsum? Oder hören Sie zum Runterkommen ganz was anderes?
Also zum Runterkommen höre ich bestimmt nicht True Crime, sondern etwas anders. Mehr so unterhaltsamere, schönere Sachen, schönere Musik, schönere Kunst tatsächlich zum Runterkommen.
Also nach dem Motto, die Arbeit bleibt in der Arbeit?
Überwiegend. Nicht immer. Etwas nimmt man immer mit. Es beschäftigt gedanklich schon, aber damit es nicht überhand nimmt, sicherlich eine gewisse Ablenkung durch die schönen Sachen, ja.
Im Rahmen Ihrer Arbeit in der forensischen Psychiatrie beurteilen Sie Straftäter etwa hinsichtlich ihrer Schuldfähigkeit oder des Risikos, das von ihnen noch ausgeht, und haben daher beruflich und häufig mit Verbrechen zu tun. Was war denn für Sie der Grund, so einen für True Crime Fans so spannenden Arbeitsplatz letztendlich zu wählen als Beruf?
Durch die gutachterliche Tätigkeit hat man natürlich die Möglichkeit, einfach in relativ kurzer Zeit, auch wenn sich die Begutachtungen über Stunden und Tagen ziehen, doch recht gut Menschen kennenzulernen.
Hat der Beruf Sie quasi berufen oder gerufen und das war schon immer bei Ihnen so ein großes Interesse an diesem Sujet?
Ich glaube, er hat mich gerufen, tatsächlich, der Beruf. Mein Vater hat mit straffälligen Heranwachsenden gearbeitet. Das fand ich als Kind einfach spannend, ein bisschen unheimlich, aber auch spannend natürlich. Später fand ich einfach interessant immer, warum sich identische Menschen in unterschiedlichen Situationen so unterschiedlich verhalten.
Nehmen Sie uns mal mit, was hat Ihr Arbeitsalltag so kürzlich gebracht?
Also grundsätzlich ist das so bei Delinquenz oder schwere Delikte, seltene Ereignisse sind selten. Es gibt auch Gott sei Dank nicht so viele schwerwiegende Straftaten und schwergestörte Straftäter, die wir zu begutachten haben. Also im Moment habe ich eher an einem aussagepsychologischen Fall, also eher die Opferperspektive, beschäftigt mich auch sehr, weil da auch einige sehr junge Personen, sehr junge Mädchen auch beteiligt sind.
Können Sie das dann so ein bisschen nachvollziehen, diese Lust, diesen Hype um True-Crime-Geschichten?
Das Interesse, ja, die Lust, das hat schon so eine Komponente, die ich in diesem Kontext ungern verwenden würde. Also zu sagen, man hat Lust an grausamen Geschichten, in denen Kinder, Frauen, Menschen vergewaltigt und getötet werden, da sollte wirklich jeder Zuhörer dann auch ein bisschen eigene Motive hinterfragen. Aber das Interesse daran, das verstehe ich natürlich,
Sie arbeiten unter anderem gerade an der Makromedia-Hochschule. Haben Sie manchmal auch das Gefühl, dass Sie mit Studenten, Studentinnen zu tun haben, denen Sie vielleicht auch ein bisschen die Illusion rauben mussten, die Sie vielleicht über die Fernsehwelt, über die Podcastwelt, über True Crime Stories vielleicht so sich aufgebaut haben, so irgendwelche Szenarien, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt?
Also diese Befürchtung hatte ich tatsächlich am Anfang und habe aber relativ schnell festgestellt, dass sie von etwas anderen Motiven auch tatsächlich angetrieben werden. Sind einige, die im Bereich der Viktimologie zum Beispiel sich auch später tätig sein wollen, also Opferberatung, also Opferbetreuung auch oder Betreuung von entlassenen Straftätern, die Nachsorge eben zu schauen, dass die nicht erneut rückfällig werden. Mhm. Und als ich auch meine kleine private Umfrage unter Studierenden zu True Crime Podcast durchgeführt habe, fand ich auch die Antworten wirklich sehr angenehm. Ich war sehr stolz auf die Studenten, dass sie meinten, dass sie tatsächlich eben die Ermittlungsprozesse interessieren und auch so einfach so mitzudenken und gar nicht so diese Erwartung zu verstehen, wie so ein Täter tickt. Das ist auch nicht möglich. Also es ist nicht möglich, mit psychologischen Methoden irgendwie einen Menschen so zu beleuchten oder eine Tat so zu beleuchten, dass man dann letztendlich zum Schluss kommt, so jetzt verstehe ich und kann nachvollziehen, warum diese grausame Tat begangen wurde. Also da wird immer so eine Blackbox ein bisschen bleiben. Und das ist dann die Arbeit, die Gerichte zu leisten haben. Also
ich finde es sehr spannend, sich auch so Gedanken zu machen, Stichwort Kultivierungstheorie, so nach dem Motto, wenn ich einen ganzen Tag True Crime Podcasts höre, dann habe ich auch vielleicht irgendwann das Gefühl, dass ich in einer sehr gefährlichen Welt umgeben bin, wo ständig irgendein Verbrechen passiert. Sie nicken jetzt schon bei der Frage, haben Sie das Gefühl, dass das auch so ein negativer Ausläufer sein könnte, dass wir uns in einer gewalttätigeren Welt wähnen, als sie tatsächlich ist?
Ich glaube, das hängt auch von den Personen ab, die das hören und wie die das umsetzen. Bei mir, muss ich ehrlich sagen, löst das eher so, ich bekomme weiche Knie und neulich bin ich auch nachts tatsächlich weinend aufgewacht, weil ich an einen Fall gedacht habe oder geträumt habe von einem Fall, von dem ich glaubte, dass ich ihn erfolgreich abgespalten habe und weil ich damit nicht mehr mich beschäftigen wollte.
In solchen Situationen denken Sie sich dann, wie kann man sich dann auch noch freiwillig seine Freizeit auch noch mit so wahren Verbrechen auseinandersetzen?
Ja, ich finde es befremdlich, solche Aussagen wie sich solche Podcasts zur Entspannung zu hören. Also ich frage mich schon, was daran Entspannender ist.
Aber da ist es doch dann auch so, dass man eine Geschichte bekommt, wo dann in der Regel das Gute über das Böse siegt. Da kann man dann die verschiedene Motivpalette auch aus.
Das Gute über das Böse, also die Justiz über den Täter? Oder, ja, also
ein bisschen schablonenhaft dargestellt.
Aber die Opfer sind tot oder geschädigt. Also das sind keine guten Geschichten, auch keine guten Nachtgeschichten sicherlich. Jetzt nichts mit einem guten Ausgang. Ich kenne keine Begutachtungen mit gutem Ausgang, muss ich sagen. Irgendeiner ist immer beteiligt. Irgendjemand, also sind die Familien auch von den Tätern teilweise, von den Opfern sowieso. Und es ist durch die Begutachtung hat man einfach eine andere Perspektive. Die Täterperspektive ist ein bisschen einfacher und das ist nicht so belastend für einen selbst, als wenn man die Geschädigten, die Opfer dann mal sieht, mit ihnen spricht oder die manchmal auch begutachten muss, weil deren Aussagen kein Glaube geschenkt wird.
Jetzt stehen Sie hier schon in einem Tonstudio und haben so ein Mikro vor sich. Hätten Sie jetzt vielleicht ja auch, je länger Sie drüber nachdenken, auch selber mal Lust, so Ihre Erfahrungen in eine Art True Crime Podcast zu bannen?
Nein.
Das war ein sehr entschiedenes Nein von der Kriminalpsychologin Elena Jundina hier im Bayern 2 Perspektivwechsel am Donnerstag. Die Faszination True Crime, darüber spreche ich gleich noch ausführlich mit einem, der sich mit Krimis auskennt. Jedenfalls hat er kürzlich den Grimme-Preis gewonnen für sein Podcast-Format In 5 Tagen Mord, die Krimi-Challenge mit KI. Ich freue mich auf den BR-Netzexperten Christian Schiffer.
Ich hab dir gesagt, dass ich gehe. Nichts getan und du stehst still. Es ist alles okay. Und ich hab dir gesagt, dass ich gehen will. Und du hast nichts getan und du stehst still. Also lass ich dich gehen. Ich lass dich jetzt gehen.
Wenn man, sagen wir mal, bei Apple Podcasts True Crime eingibt in das Suchfeld, wie viele Treffer gibt's da wohl? Frage jetzt gleich mal den BR-Netzexperten Christian Schiffer. Was glaubst du?
Also True Crime in die Apple-Suche wahrscheinlich 700.
Oh, 96.
Okay, schade. Ich hatte nämlich gedacht, das ist wesentlich mehr.
Wie tief steckst du eigentlich drin in True Crime? Hast du so ein Lieblingsformat oder...
Ich höre generell viele Podcasts, aber es ist schon so, dass mich dieses True-Crime-Formate schon immer wieder sehr faszinieren und ich jemand bin, der die sehr gerne hört.
Ich habe jetzt einen Podcast für dich, da hören wir rein. Bin mir ziemlich sicher, du kennst den bestimmt noch nicht.
Willkommen, mein Name ist Dorothee Wiebling.
Und ich bin Lilly Schäfer.
Ihr hört Blutspur, den True-Crime-Podcast für die besonderen Fälle. Und heute... sprechen wir über einen wirklich ganz besonders besonderen Fall, Lilly. Ich schildere das mal. Tanja D. ist auf einen eisernen Thron gefesselt. Tatwaffe ist eine Fleischgabel, die noch in ihrem Herzen steckt.
Schrecklich.
Ja, und dazu kommen ja noch die Arme. Die sind in Scheiben geschnitten und auf dem Boden zu einem umgedrehten Kreuz dekoriert. Wir verlinken Fotos von Tanja D. in den Shownotes. Ist Tanja D. Opfer eines satanistischen Kreisliga-Clubs geworden.
Eine schauerliche Vorstellung.
Das ist die Comedian Maren Kreumann.
Ah, okay.
Die hat tatsächlich einen Sketch gemacht, in dem sie sich über True Crime sehr, sehr lustig macht. Und es stellt sich raus, dass der Host des True Crime Podcast Blutspur, Dorothee Wiebling, also sie selbst, also Maren Kreumann, zur Hauptverdächtigen in dem Mordfall wird. Wir lösen auf.
Könnte es sein, dass es ihr mit jeder Woche schwerer gefallen ist, spannende Verbrechen aufzutreiben. Weil jeder verschissene Mord im ganzen Land schon fünfmal von irgendwelchen Podcast-Fuzzis auf links gedreht worden ist. Weil es inzwischen in Deutschland mehr True-Crime-Podcaster gibt als TatortkommissarInnen. Und das will schon was heißen. Denn dieser Frau ist bewusst, dass ihr Podcast den Zenit überschritten hat. Also bietet sie den Menschen ein letztes Mal, was sie von ihr erwarten. Einen bestialischen, perversen und einfach echten Mord. Herr Rhein, Sie kommen gerade richtig.
Frau Wiebling?
Jawohl, Sekunde. Tja, liebe Krimi-Fans, das war die letzte Folge von Blutspur. Ich wünsche Ihnen weiterhin guten Mord.
Wie kann ein Mensch an so einen tragischen Punkt gelangen? Das untersuche ich ab nächster Woche in meinem neuen Podcast. Kurzer Prozess. Auf den Spuren der Quälerin von Quedlinburg.
Also das ist schon sehr gut, weil ich glaube, da ist mehr als ein Fünkchen Wahrheit drin.
Ja, einerseits hast du natürlich, machen sie sich lustig über diesen Voyeurismus des Publikums, gleichzeitig dieses gespielte Entsetzen der Podcast-Macherinnen.
Ja, also ich meine, natürlich kann man sich ja immer sehr gut über Dinge lustig machen oder sie gut parodieren, wenn die sozusagen schon eine formale Ausprägung haben. Mhm. Ja, und da gibt es einfach bestimmte Konventionen in diesem Genre, die haben sich einfach so ausgebildet und über die kann man sich wirklich gut lustig machen und weil man die einfach überdrehen kann und übertreiben kann. Was ich aber eine wirklich richtige Beobachtung finde, ist, dass uns die Mordfälle ausgehen. Also ich stelle das bei mir fest, ich meine, ich bin ja jetzt kein Heavy-User von True-Crime-Podcasts und ich muss dir sagen, Tobi, ich habe schon dreimal einen Podcast über diesen Mord hinter Kaifeck gehört. Das Interessante ist, dass der tatsächlich Vorlage ist für diese Idee, für dieses Klischee. So, man hat hier die Idylle in Bayern und alles ist super mit den Giebelhäusern und dann dahinter ist aber was überhaupt nicht Idyllisches. Und ich verstehe auch gar nicht, es werden auch immer noch Podcasts zum Zodiac-Killer oder sowas gemacht, wo man sich ja wirklich denkt, da ist doch jetzt alles erzählt. Und das Interessante ist ja, dass die Leute da auch eine gewisse Manie entwickeln. Aber das ist ja auch das Spannende daran, weil ich glaube, es gibt schon einen Grund, warum dieses Genre True Crime im Internetzeitalter so groß geworden ist, weil es, glaube ich, nicht nur was mit Voyeurismus zu tun hat und nicht nur etwas damit zu tun hat, dass da jetzt krasse Dinge passieren und natürlich alle menschlichen Emotionen und Abgründe mit dabei sind, sondern weil das zum Mitmachen einlädt. Also wenn so ein True-Crime-Podcast läuft oder auch danach, dann diskutieren die Leute auf Reddit.
Also in so verschiedenen Foren. Dann
genau, in so verschiedenen Foren. Oder es werden YouTube-Videos gemacht. Und du hast natürlich im Internetzeitalter, also ganz anders als früher, wo wir Weiß ich nicht, wenn wir, was gab's da, XY ungelöst gesehen haben, konnten wir das halt anschauen, aber wir konnten ja nichts beitragen zur Aufklärung dieses Mordes.
Außer anrufen, wenn wir da.
Wir konnten anrufen, aber das war's dann auch schon. Und hier ist es halt so, da sind dann natürlich auch viele so Materialien öffentlich, irgendwelche, gerade in den USA, also Filmaufnahmen von Verhören zum Beispiel, ja, oder irgendwelche Bilder von den Tatorten. Also, das heißt, da gibt es eine große Informationsfülle. Und man kann sozusagen parallel zu diesem Podcast sozusagen selber so ein bisschen weiter ermitteln.
Also dieses eigene Detektivspielen,
genau.
Was man früher nur im Brettspielen wie Cluedo machen konnte, genau. Das kann man dann in echt auch jetzt so wirklich machen.
Genau. Und dann finde ich in dem Zusammenhang interessant, es gibt ja den sogenannten IKEA-Effekt, der sagt aus, dass man glaubt, ein Möbelstück sei stabiler, wenn man es selber gebaut hat. Das, was wir selber erschaffen, dem tun wir einen größeren Wert beimessen. Und genauso ist es eben dann auch bei den True Crime Podcasts. In dem Moment, wo ich da involviert bin und selber eben da ermittle oder was beitrage oder diskutiere, umso mehr bin ich dann auch investiert in das, um was es dort eben dann geht. Und deswegen glaube ich, passt eigentlich dieses True Crime Format perfekt in das Internetzeitalter. Und es ist kein Zufall, dass eigentlich mit dem Aufkommen der sozialen Medien True Crime, also später als Podcast, aber auch schon vorher als Dokus und so weiter, so unglaublich groß werden.
Ich habe zum Beispiel auch eine Studie, an der Uni Graz wurde das sehr untersucht. Da tut sich gerade ein größeres Forschungsfeld auf zum Thema True Crime und die Nutzerschaft. Und ungefähr ein Drittel der Befragten dieser Studie gab an, so, ich höre das, oder eins meiner Hauptmotive ist, ich will dieses Strafsystem, ich will dieses Strafjustizsystem, ich will dieses Rechtssystem besser kapieren und was da abläuft. Also da sind schon die verschiedensten Motive dabei.
Also bei Zeitverbrechen zum Beispiel von der Sabine Rückert. Ich habe da unglaublich viel über unser Rechtssystem gelernt. Und das ist spannend. Also man wird nicht dümmer, wenn man True Crime Podcasts hört.
Müssen wir eigentlich so stehen lassen.
Das möchte ich noch vielleicht dazu sagen. Bei Zeitverbrechen, was ich ja interessant an denen finde, ist, dass sie ja eine große Bandbreite an Verbrechen
genau.
haben. Also ich habe zum Beispiel wahnsinnig viel gelernt über Kunst, weil die hatten mal diesen Kunstfälscher.
Ach, die Wahnsinnsfolge.
Super Folge. Also ich meine, wie dieser Kunstmarkt dann funktioniert oder wie das halt machen konnte. Also du lernst, also ich meine, die haben ja auch so oft so Wirtschaftsverbrechen und sowas und lernst da wahnsinnig viel. Deswegen, man wird schlauer. Also mehr True Crime Podcasts hören, ist nie verkehrt.
Weil das alles so populär ist. True Crime Podcasts gehen ja auch raus ins echte Leben, füllen mühelos mit ihren Veranstaltungen, zum Beispiel die Münchner Olympiahalle. Es gibt Merchandise, da kann man dann Messer in Taschenform oder umgekehrt so in die Richtung erwerben. Könnte man schon so ein bisschen auf so einen kulturpessimistischen Trip kommen und so weiter und sich fragen, was macht es denn so langfristig, also wenn es dann wirklich so verentertainmentisiert wird oder sowas? Oder
also warum das auch als Podcast so gut funktioniert, ist natürlich, das Podcast ist ein sehr intimes Medium. Du hast ja die Stimmen, der Host oder des Hostes hast du ja direkt im Ohr oder von irgendwelchen O-Tongebern. Und deswegen, glaube ich, funktioniert das da so gut, weil man das Gefühl hat, dann noch näher dran zu sein. Also anders, als wenn man jetzt ein True-Crime-Doku schaut, wo man ja quasi nur durch ein Fenster schaut, also den Bildschirm. Und da kann ich mir schon vorstellen, ja, dass das vielleicht irgendwie dann auch dazu führt, dass man vielleicht ein bisschen zu viel Nähe zu diesen Verbrechen und zu diesen Geschichten entwickelt. Aber das ist auch die Erklärung, glaube ich, dann auch, warum es da so einen großen Kult darum gibt.
Sagt Christian Schiffer. Und du hast ja kürzlich den Krimi-Preis bekommen, unter anderem als Autor, für eure Internet-Doku In 5 Tagen Mord, die Krimi-Challenge mit KI. Da habt ihr letztendlich so eine Geschichte euch ausgedacht. Ein Mordfall mit KI. Konnte nicht anders sein, oder? Um es erfolgreich zu machen, musste das dann in einem Mordfall enden.
Die Idee war, kann so ein Dödel wie ich und die Janine Rook, mit der ich das zusammen gemacht habe, können die ein Krimi-Hörspiel schreiben in 5 Tagen, wenn sie Hilfe von künstlicher Intelligenz haben? Also ChatGPT kann man ja auch bitten, uns Ideen zu pitchen oder mal eine Figur auszugestalten. Und kriegen wir sozusagen mit KI-Unterstützung das hin? Und das war die Aufgabe. Und dazu haben wir einen Podcast gemacht. Aber in diesem Podcast ging es natürlich auch generell darum, was uns an Krimis faszinieren, weil wir haben jeden Tag einen Experten gehabt. Man hört uns nicht nur zu, wie wir da so vor uns hinstümpern, sondern man lernt einfach sehr, sehr viel über Krimis und warum sie uns faszinieren.
Also am Ende dieses Talks über True Crime Podcasts noch die Empfehlung in eigener Sache: In 5 Tagen Mord, die Krimi-Challenge mit KI, preisgekrönter Podcast mit Christian Schiffer, Netzexperte hier beim BR. Und danke fürs Gespräch, Christian.
Gerne.
Sie hören die Bayern 2 Kultur am Donnerstag.